Ich grüße Sie, Herr Rainer und Herr Neumeyers. Hier spricht die Mama von Tino Bommelino. Ja, tut mir schrecklich leid, aber mein Sohn ist ganz schrecklich an Magen-Darm-Krankheit erkrankt und kann leider nicht an Ihrem Podcast teilnehmen. Und er hat sich so gefreut, aber es klappt doch leider nicht. Vielleicht das nächste Mal. Ich danke Ihnen, ein schönes Wochenende.
Talk ohne Gast. Die Satire-Show mit Till Reiners und Moritz Neumeyer. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.
Ah, herzlich willkommen zurück zu Talk ohne Gast. Man muss ja immer sagen zurück, weil wir 2 Wochen lang nicht da waren. Herzlich willkommen. Moritz Neumeyer ist am anderen Ende der Welt mit mir verbunden. Mein Name ist Till Reiners. Wir wollen einfach mal ein bisschen talken. Tino Bommelino, leider hat es wohl nicht geschafft. Aber so eine nette Absage von der Mama. Ja, erkennst du, das ist so schön, wenn die Mama sagt, der Tino ist leider krank. Kennst du das auch noch, dieses schöne Kranksein-Gefühl von früher, wenn Mama noch der wenn Mama in der Schule anruft und absagt? Das war immer so schön, oder?
Ah ja, ich habe, das war im Zivi das erste Mal, dass man das selber machen musste, ne? Ich habe das gehasst. Ich habe es gehasst, da anzurufen.
Ja.
Weil das war schon.
Du hast Mama im Zivi angerufen, wirklich? Hast du im Zivi abgesagt? Selber?
Ja, musst du ja. Du kannst ja nicht deine Mutter anrufen lassen. Nee, der Moritz kann heute nicht zum Zivildienst kommen, der ist krank. Hast du das gemacht, oder was?
Du, das hat eine andere Autorität. Ich sag heute noch teilweise Auftritte ab von Mama. Ist wirklich so. Ich bin 33, aber das gönne ich mir immer noch.
Das lasse ich mir nicht nehmen.
Nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Der Till kann heute leider nicht nach Trautlingen.
Ja, ich muss auch jetzt im Ernst sagen, also es ist schön, wenn Tino nochmal kommt. Ja. Ich hätte aber auch Bock, dass seine Mutter mal vorbeikommt. Die klingt ja wirklich sehr nett.
Du, ich glaube, der hat eine total nette Familie. Das glaube ich total. Tino Bommelino ist ja der ist Stand-Up-Comedian, der malt aber auch, das ist echt ein Multitalent. Der ist wirklich sehr, sehr lustig.
Macht Musik.
Ja, und der hat was ganz Tolles, das haben sich ganz wenige Menschen erhalten. Das meine ich jetzt ohne ganz ernst, ohne Spaß. Der blickt noch so auf die Welt wie so ein Kind. Also wirklich so, ja, aber also so Selbstverständlichkeiten, die wir längst angenommen haben, die hinterfragt Tino nochmal. Zum Beispiel hat Tino so ein Bit über, also so ein kurzes Stück gemacht über, warum grüßt man eigentlich so mit Hi? Warum ist das eigentlich so? Und warum hebt man dann so die Hand? Warum ist es nicht alles ganz anders?
Ja, das und daraus besteht viel seiner Komödie besteht aus.
Ja, ne?
Ja, aber stell dir mal vor, dass wir eigentlich, warum ist das denn?
Warum ist das denn jetzt wieder so?
Wir könnten doch auch das und das machen. Ja, und zum ersten Mal denkt man, Ja, stimmt. Hat er irgendwie recht.
Ja, warum ist es eigentlich so? Ja, also
Tino, das stimmt, das hat so was sehr Kindliches, das stimmt. Das schon, haben meine Kinder auch, dass sie so Fragen stellen.
Ja.
Und dann, klar, ab und zu sind so Fragen wie, okay, wie baut man ein Haus? Und dann sagt man, ja, okay, brauchst du einen Boden und ein Dach und sowas.
Ja.
Und dann ist es aber andersrum auch Fragen, wo man denkt, mein Sohn fragte letztens, warum heißt das Stuhl eigentlich?
Ja.
Ja, weil jemand das mal meinte und dann haben alle gesagt, ja, mir ist gut, nennen wir das jetzt so.
Ja.
Ja, und man denkt, ja stimmt, warum heißt das so? Ja, es ist einfach so.
Du bist jetzt auch, wahrscheinlich, der kommt jetzt in das Alter, wo er immer warum fragt, kann das sein?
Nee, das ist früher. Das haben die schon
so mit
2, 2,5, da ist schon warum.
Ja.
Und jetzt sind das so wirklich so ganz, ganz explizite Fragen.
Wie alt ist er denn, 18?
Er wird 5 bald.
Okay, ja. Das ist, ja, 5 ist das neue 18.
Ja, ist wirklich so. Habe ich auch das Gefühl. Er raucht schon, er fängt an zu rauchen jetzt.
Er hat ein bisschen was mit Mädchen am Start.
Ja, Mädchen, Jungs, er nimmt das da nicht so. Ne? Er nimmt, was er kriegen kann, sagt er immer.
Wäre das für dich eigentlich eine Herausforderung, wenn dein Sohn schwul würde?
Ich glaube, nee, für mich ja nicht, für ihn ja.
Aber für dich nicht? Also du hättest ja kein Problem mit? Kann ja sein.
Nee, ich habe letztens schon mal mit jemandem drüber gesprochen, jemandem, der schwul war, weil er meinte, ja, alle sagen immer, ist kein Problem. Ich habe darüber nachgedacht, dachte, also für mich, ich weiß nicht, ob sich da groß was ändert. Du hast dann dieses Gefühl von, oh, keine Enkelkinder. Ich bin ja die reinste Legebatterie zu Hause. Also ich werde irgendein Kind machen, das mir irgendwelche anderen, noch kleineren Kinder mit nach Hause bringt. So ist das nicht.
Ja, du wirst aber wahrscheinlich, glaube, genau, das stimmt. Du wirst zumindest mal einen schwulen Enkel haben oder so. Das kann schon passieren, oder?
Ja, bei der Masse, die hier irgendwann auftaucht, hast du auf jeden Fall einen dabei. Ja,
du machst ja ganzen Zirkus.
Ja, ich glaube... Ich glaube, warum viele Eltern sagen, ich hoffe nicht, dass mein Kind schwul ist, ist, weil du ja irgendwie weißt, okay, klar hat man dieses Klima von, ja, der wird damit klarkommen und das ist auch für viele Leute mittlerweile echt normal, ja, aber für viele auch nicht und er wird sich einfach voll viel noch mehr Scheiße anhören müssen, ja, als jetzt sowieso schon.
Ja. Ja, das,
also er
das
muss sich ja jetzt natürlich schon Scheiße anhören, weil, ja, weil er ein bisschen sensibler ist als diese ganzen anderen Drecksbalgen da bei uns aus dem Dorf.
Ist das so? Hast du das Gefühl, dass
da ein sensibleres Kind im Kindergarten,
ja,
oh, Alter, einige Jungs im Kindergarten, die werden da wirklich erzogen von fucking Godzilla da, ey.
Ja, Moritz, aber was heißt denn, Moment mal, aber was heißt denn empfindlich, also sensibler? Also heißt das, dein Kind weint einfach mehr? Oder heißt das so, der ist auch empathischer und kann irgendwie netter mit anderen umgehen?
Also ich merke schon, dass meinem Sohn, ich glaube nicht mal, dass es Erziehung ist, sondern so ein vielleicht auch so ein Persönlichkeitsding, aber ihm, ja, er ist schon sehr harmoniebedürftig. Bin ich ja auch.
Ja.
Meine Frau auch. Wir sind alle sehr harmoniebedürftig.
Ja, das stimmt, ja.
Und das heißt, ihm ist ganz wichtig, dass das alles immer, auch im Kindergarten, wenn er mit den Leuten spielt, dass es da ganz schön ist und harmonisch. Und dann merkst du, so ist es ja nicht.
Ja.
Und dann hacken die anderen Kinder darauf rum.
Ah. Und kümmert.
Und wir haben auch gemerkt, er ist sensibel. Dass sie dann alle, er malt dann irgendwas und dann sagen die anderen Jungs, das Krickel-Krackel, was du da malst, das kenne ich überhaupt nicht.
Ja.
Dann meint er, nee, das ist doch ein Hund. Und dann sagen die, nein, du bist dumm. Und dann schubsten sie ihn.
Das ist sehr gemein.
Ja, auf der anderen Seite, wenn man.
Ja, hast du da ein Mobbing-Opfer gemacht? Merkst du jetzt schon, der wird in der Hackordnung ganz unten sein, mein Kind.
Also nicht ganz unten, aber so mittleres Management, würde ich sagen.
Also. So jemand, der schon so auf dicke Hose macht später, aber eigentlich immer alles nochmal mit dem Chef abklären muss.
Nee, gar nicht so sehr, aber jemand, ich glaube, ich werde ihn schon dazu erziehen können, dass er andere Kinder nicht so sehr fertig macht.
Ja.
Weil ich das immer gemacht habe und im Nachhinein weiß, wie scheiße sich das anfühlt, Kinder fertig zu machen, wenn man irgendwie erwachsen ist und merkt, Alter, war ich ein Stück Dreck. Und deswegen versuche ich ihm dazu beizubringen, mach das nicht. Aber wenn du das nicht machst, ja, dann bist du zwar der die Schwächeren nicht tritt, aber der von oben ganz schön eins drauf bekommt, ey.
Ja, also ich habe jetzt wirklich überlegt, ob ich da nicht wirklich so Airbnb-mäßig einfach mal ein paar Wochen ausziehe aus meiner Wohnung und die untervermiete und einfach in eine andere Wohnung
ziehe. Da musst du mir aber gleich mal erzählen, warum.
Ja.
Da bin ich gespannt zu hören, warum du schon wieder überlegst, deine Wohnung zu wechseln, ey.
Ja.
Ich habe auch schon überlegt, vielleicht ziehe ich jetzt auch wieder aus hier.
Ich dachte, du tust.
Nee, jetzt gerade ist Tourpause.
Wie lange hast du denn Tourpause noch? Das ist ja der Wahnsinn,
drei
wie wenig
Wochen.
Du arbeitest.
Insgesamt habe ich 3 Wochen freigenommen.
Ja, bis wann geht's wieder los für dich?
Boah, weiß ich nicht. Warte mal, muss ich parallel mal gucken. Also ich weiß, ich hatte ja im Januar meine 10-Tage-Tour.
Ja.
Und jetzt am 19.
Ja, okay, du machst dann immer
stimmt
so.
Stimmt gar nicht, wir sind ja jetzt Dienstag, sind wir ja in Berlin stimmt. Und Mittwoch sind wir in Hamburg zusammen, ne?
Dienstag sind wir in Berlin
im Schott und Asch.
Genau, der ist übrigens fast ausverkauft. Es gibt noch 16 Karten.
Mega geil. Und Mittwoch sind wir in Hamburg. Und dann, können wir nicht oft genug ansagen, am 24.02. sind wir beim Podcast-Festival in Hamburg im Grünspan und machen quasi live unsere Podcast-Aufzeichnung.
Ja, wir können doch auch mal, ja, und vor allen Dingen großartigerweise mit Herrengedeck, die kommen auch. Also 2 Podcasts zum Preis von einem. Das wird ziemlich cool, glaube ich.
Ja, wenn man uns scheiße findet, mag man die und andersrum. Ich glaube, das ist ganz gut.
Ja, genau. Vielleicht mag man uns auch beides. Ich glaube, das geht auch. Du denkst immer so, oh, hoffentlich verlieben sie sich.
Ja. Das ist so ein Quiz, wer am Ende wen mit nach Hause nimmt.
Ja, genau, so machen wir das auch. Ich glaube, wir spielen so eine Partie Herzblatt miteinander.
Ja, so machen wir das. Ich sag kurz meiner Frau Bescheid und dann hören wir uns danach gleich wieder mit dem nächsten Take, würde ich sagen. Schön, und damit herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. Mal wieder mit etwas Anreiseproblemen, würde ich sagen.
Ja, überhaupt, dass es eine Anreise gibt, ne? Also wir nehmen heute das erste Mal getrennt voneinander auf. Hallo, mir gegenüber 3000 Kilometer, gefühlte 30.000 Kilometer entfernt sitzt Moritz Neumeier.
Ich sitze auch hier, keine 3000 Kilometer.
Ja, aber gefühlt. Ich sitze hier gerade in Griebnitzsee. Das ist nicht mal Potsdam, muss man wirklich sagen. Die Planer vom RBB Rundfunk haben sich irgendwann gedacht, hey, lass uns das Studio doch mal so völlig in die Pampa setzen, so dass alle immer einen Hals haben, wenn sie schon schon das Studio betreten. Ich bin jetzt eine Stunde von Berlin nach Potsdam, noch nicht mal Potsdam gefahren. Das ist hier so ein Transitbereich, das muss man sich vorstellen, so wie im Flughafen. Es ist nicht Potsdam, aber auch nicht Berlin. Es ist so ein No Man's Land.
Das ist doch Absicht. Das wurde uns doch extra mal erklärt. Das liegt doch daran, nämlich,
ja, woran liegt
dass
das denn?
Dass so ein paar Steuern auch nach Brandenburg fließen, weil das ist ja Berlin-Brandenburg. Und deswegen Brandenburg hat nichts außer Brandenburg.
Ja, ich glaube, es gäbe eine Aufbauhilfe für Brandenburg, die weniger Menschen nervt. So, ich glaube,
wahrscheinlich wäre sogar jeder RBB-Mitarbeiter, der da arbeitet, bereit, auf 10% seines Gehaltes zu verzichten.
Ja.
Das wird dem Land Brandenburg gegeben.
Ja.
Und dann alle Künstler, die jemals hätten rausfahren sollen, spenden auch noch ein bisschen was über so eine Aktion. Und dann kann man offiziell umziehen nach Berlin.
So ist es wirklich. Also ohne Scheiß. Ich glaube, jeder... ich gucke mal ganz kurz zum Techniker. Würdest du auf 10% deines Lohnes verzichten, wenn du dann dafür in Berlin ein Studio hast? Würdest du... Nein, er schüttelt den Kopf. Gut, aber das ist... Du wirst auch prekär bezahlt als Techniker hier.
Ja, man muss aber auch sagen...
Da zählt jeder Cent. Das ist wirklich so.
Er genießt ja die Fahrt wahrscheinlich, weil er das Gefühl hat, okay, ich würde ja gar nicht alles von Beethoven, Mahler und Wagner hören können, wenn ich nicht jeden Tag 2,5 Stunden pendelte.
Das stimmt. Du brauchst hier... Als Techniker liebst du die Einöde.
Der Sound ist einfach besser. Du hast nicht so viele Stadtgeräusche und so viele Punks, die da reinrufen.
Ja, ich habe wirklich ein bisschen Angst, dass der Techniker mir irgendwo eine Fresse haut. Das ist gerade so an der Grenze.
Ja, du bist auch jetzt alleine, ne? Normalerweise beschütze ich dich ja vor den Leuten da.
Sag mal, schreit er gerade 110 Kinder?
Ja, ist eine ganz schwere Phase.
Ja?
Ja, ist aber auch wirklich, wir sind alle krank.
Ach, du Armer.
Seit 2 Wochen, immer hin und her.
Ja, Moritz.
Und das ist ja, eine Sache ist ja, dass alle kotzen, ne? Meine Frau dann irgendwie dehydriert und ins Krankenhaus und ich halt nonstop Durchfall. Das Nervige, aber das mit Abstand Nervigste ist ja, siehst du, dass die Kinder dann ja so scheiße drauf sind.
Ja. Ja, natürlich. Die kriegen das mit von den Eltern und dann schreien die auch nochmal. Du, ich hab nämlich jetzt, Moritz, vielleicht kann ich da direkt mal einsteigen. Ich hab nämlich so einen Nachbarn, gut, dass du da gerade so eine Stimmung schaffst. Ich hab einen Nachbarn, bei dem, der hat auch so Probleme mit seinen Kindern offenbar.
Also deiner Meinung nach?
Ja, auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach.
Aber sind
also
die wirklich, besonders laut, oder
das was? Ist auf jeden Fall, das ist ein massives Problem. Also es hat sich wirklich zu einem Problem ausgewachsen. Du kennst mich, ja? Ich bin ein toleranter Mensch. Ich liebe Kinder. Ich finde es toll. Ich denke immer so, Kinder sind unsere Zukunft. Und Kinder schreien ist für mich wirklich, da geht für mich die Sonne
so
auf.
So kenne ich dich.
Ja, aber so, ich sag mal so, jetzt langsam wird es ein bisschen übertrieben. Schreitechnisch finde ich es langsam wirklich an der Grenze zu, die müssen leider ausziehen. Also wirklich.
Und du bist schon tolerant.
Es sei denn, richtig. Nein, also es ist wirklich, ohne Scheiße, die haben ab und zu mal geschrien und so, alles okay. Ich sag auch schon, es ist nur ein Kind. Ich weiß nicht, was mit diesem Kind los ist. Es schreit teilweise durch. Also wirklich so stundenlang. Ich frage mich da, was ist da los? Das Kind ist jetzt mittlerweile 3 oder 4. Und da wird wirklich geschrien und gezetert, da wird auch viel geschrien, auch von den Eltern, aber auch, da wird auch zurückgeschrien mittlerweile. Wir sind in dem Alter angelangt, wo Eltern zurückschreien.
Ja, wo sie diesen Niedlichkeitsbonus für jemanden denken, das musst du wissen. Du musst wissen, dass du mich auf den Sack gehst, ansonsten mach ich dich fertig.
Richtig, also wirklich eine klassische Kernfamilie. Alle Menschen haben jeglichen Respekt voreinander verloren und man schreit sich nur noch an.
Das ist das gute alte deutsche Familienverhältnis.
Richtig. So, jetzt würde ich dich gerne fragen wollen, Moritz, was kann ich dagegen machen? Wie kann ich da als Nachbar?
Du jetzt oder was?
Ja, wie kann ich da als Nachbar eingreifen?
Du könntest natürlich jetzt anfangen, in die Erziehung einzugreifen, dass du einfach mal irgendwie, dass du mal vorschlägst, weißt du was, jeden zweiten Donnerstag nehme ich ihn für eine Stunde, ne? Dann haben die Eltern ein bisschen frei.
Ist eine Sie.
Und du gehst.
Ist eine Sie.
Sie?
Ja.
Ja, ist ja egal.
Ist egal, ne? In dem Alter, das ist
ja jetzt egal.
Das spielt Geschlecht auch keine Rolle, ja.
Ja, ihr müsst ja nicht auf ein Date gehen. Also du kannst sie einfach so mitnehmen.
Ja.
Und dann bedrohst du sie einfach.
Bedrohen. Das ist...
Ja,
okay, das ist, so, wirklich, das ist dein so Till Reiners Vater Bedrohung.
Ja, also, okay. Ja, klar, dein eigenes Kind, das würdest du nicht machen. Das, da hast du das Gefühl von nein, du hast eine Aufsichtspflicht und du liebst das ja auch.
Ja,
aber du liebst dieses Kind ja nicht. Also nimm das Kind mit und bau eine derartig große Drohgebärde auf, dass dieses Kind weiß nächstes Mal, wenn ich jetzt brülle, weil ich das rosa Tütü anziehen möchte, dann wird der Till von oben aber ganz wütend. Da reiße ich nicht mal über am Riemen.
Achso, okay, ich dachte gerade, ich bin der mit dem rosa Tütü. Sag mal, und nee, ich habe aber auch schon überlegt, dass ich das vielleicht einfach, man muss ja mit der Situation umgehen. Man kann ja nicht so ungerecht sein. Jemand hat Kinder so, es ist wunderschön, sie sorgen für die Rente und so, alles toll. Du kannst ja nicht wirklich sauer sein auf den Nachbarn, das geht ja nicht, ne? Also du musst ja wirklich damit, oder? Also man muss ja damit klar, oder wie?
Kann das sein.
Wirklich? Okay, aber wie, also wie denke, bin ich da also moralisch, in welcher moralischen Situation bin ich da gerade, Moritz? Ich bin da extrem verunsichert gerade, ich weiß gar nicht, was ich fühlen also, darf und was nicht.
Ja, ich habe das Gefühl, du bist da moralisch und gedanklich bist du ja eher bei den Eltern und dem Kind. Und das ist ja falsch. Jeder ist ja sich selbst am nächsten Till. So, und ich verstehe, dass das erstmal jetzt irgendwie moralisch gesehen, dass du da erstmal schlucken musst.
Okay.
Aber ich glaube, wenn du oft genug beim Jugendamt anrufst und der Meinung bist, die prügeln das Kind, dann kommen die da auch mal vorbei. Und wenn du dann dafür sorgst, dass dieses Kind tatsächlich blaue Flecken hat, weiß man ja nicht, von wo das kommt, dann wird es auch früher oder später das Kind weg sein.
Ich sag mal
und
so,
dann werden die auch merken, okay, das, da haben wir ein Zimmer über, deshalb muss ich eine kleinere Wohnung suchen.
Dann wird das Problem los. Moritz, ich speichere das mal als Option 1. Option 1 ist Jugendamt. Okay, sonst würde ich jetzt auch vielleicht, ich habe schon überlegt, ob ich nicht das Schall isoliere mehr. Ich habe einfach auch eine sehr hellhörige Wohnung.
Und einfach deine komplette Wohnung mit so mit Eierkartons.
Ja, genau. Eierkartons. Ich arbeite mit Eierkartons. Wirklich eine Lage Eierkartons über den gesamten Boden. Du, ich habe hohe Decken, das würde nicht stören. Das wäre wirklich okay. Nee, heizungstechnisch würde ich da sogar noch ein bisschen was sparen.
Da würdest du, nach hinten raus lohnt es sich dann.
Nach hinten raus wird ein Schuh draus. So, dann, dann habe ich überlegt, vielleicht ziehe ich auch einfach erstmal aus. Es ist so laut.
Von was reden wir denn da?
Also dieses Kind hat auch wirklich einen Rhythmus, wo ich denke, was ist mit diesem Kind los? Wie aktiv kann man sein? Also ich habe das Gefühl, ich schlafe mehr als das Kind. Dieses Kind ist noch voller Euphorie ob der Welt. Ich bin ja mittlerweile völlig angenervt vom Leben. Mir gibt das Leben ja gar nichts mehr. Aber dieses Kind kann sich
auch. Heißt ja schlafen, einfach endlich mal nichts mitkriegen. Ne?
Richtig. Wir schlafen alles für mich Pause von den ganzen Schicksalen.
Pause vom Sein.
Ja, Pause vom Sein. Eine kurze Seinspause, um dann wieder nach Potsdam-Griebnitzsee zu hetzen.
Ja, klar. Ja. Mit Augen zu ist alles schöner.
Ich würde sagen, Moritz kümmert sich nochmal kurz um sein Kind. Wir hören ein bisschen Musik und sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Talk ohne Gast. Wir haben noch gar nicht so viel über Tino Bommelino erzählt. Nee. Können wir nicht mal ein bisschen was über Tino Bommelino erzählen,
Moritz? Ja, mach mal.
Ja, Tino Bommelino hat...
Woher kennst du Tino?
Ja, das ist auch so ein Ding. Das weiß ich auch nicht so richtig. Der ist irgendwo mal aufgetaucht im Slam-Kontext, hat da Lieder gespielt, war immer sehr, sehr lustig und sonst irgendwie wirkte immer so ein bisschen wie der lustige, zerstreute Professor, der da irgendwie so am Rande von Poetry Slams rumgeturnt ist. Ja, und da war dann mal bei uns bei einer Show und haben uns direkt schockverliebt ineinander. Platonischerweise. Und ich fand ihn immer sehr lustig, kam immer super an und der hat irgendwie so einfach einen sehr, sehr guten Humor. Der malt auch Comics. Folgt ihm auf Instagram, das lohnt sich wirklich. Er malt immer so sehr lustige, coole Comics. Und wirklich immer schöne Ideen. Das ist
einer der wenigen, bei denen sich das wirklich lohnt.
Ja, und wirklich originelle Witze, muss man wirklich sagen. Also einer der wenigen Leute, die nicht so, weiß ich nicht, so Witze erzählen, die man schon 10 Jahre gehört hat, sondern der wirklich, das ist alles neu und fresh, was er macht. Das ist schon wirklich geil. Ja, das war die ultimative Lobhudelei für Tino Bommelino, der gar nicht in Wirklichkeit...
Im besten Fall guckt man sich den einfach mal live an, ne?
Ja, genau.
Muss man mal sagen.
Ja, ich muss hier noch eben zu Ende. Irgendwie so heißt es, neue Programm.
Genau, man muss die Dinge nur zu Ende.
Man muss die Dinge nur zu Ende, so ist es nämlich.
Ja, und da macht er nämlich aber auch, da macht er auch alles, ne? Da ist Stand-up bei, aber er spielt auch Songs, er zeigt aber auch, auch Comics, also es ist, macht ein bisschen PowerPoint.
Ja, und ich bin eigentlich immer abgeschreckt von so Gemischtwarenläden. So persönlichen. Aber bei Tino Bommelino ist es cool. Er kann wirklich alles gut und es passt auch alles. Es ist wirklich völlig in Ordnung. Er hat irgendwann mal den Nightwatch Talent Award gewonnen. Sehe ich gerade.
Ja,
möchte ich hier noch nachreichen.
Man muss aber auch sagen, er ist ja enorm schlau. Er hat ja auch studiert. Ja. Er ist ja auch einer von euch Studenten da.
Das stimmt, er hat auch studiert, aber irgendwie sowas
abgefahren. Und zwar nicht irgendwie Germanistik, nee. Ja, er hat Informatik richtig. Mit Nebenfach Physik. Und ja. Man halt merkt, ja. Jesus.
Ja, da habe ich schon Respekt vor. Oh, da ja, habe ich schon Respekt krass. Vor. Ja, aber er ist super alt schon. Er freut sich, Tino, wenn er das sagt. Nein, aber er ist
ja. Ja, was heißt super alt? Er ist so alt wie du, ne?
Richtig. Ja, und ich bin ja schon alt. Aber er sieht auch noch nicht so alt aus und er denkt auch noch nicht so alt. Also wir wirken beide, glaube ich, viel jünger, als wir sind. Also Tino ist, glaube ich, so 35 mittlerweile oder so. Und ich glaube, er wird immer noch so als 25-Jähriger locker durchgehen.
Ja, ich glaube auch. Er sieht ein bisschen verbrauchter aus als 25.
Ja, kommt drauf an, ob er gerade geschlafen hat oder nicht.
Ja, wann schläft man schon vernünftig, ne?
Ja, oder du auch gar nicht mehr jetzt, ne?
Oh, es geht, ich könnte ja, ne? Also ich weiß nicht, wir haben ja zu Hause quasi aufgeteilt, jeder nimmt ein Kind und ich hab das Gute losgezogen, hab meinen Sohn, der durchpennt. Ah, ich gehe mal so spät ins Bett.
Ja, was machst du denn
im Moment
dann immer?
Bin ich so, ich weiß nicht, ich bin im Moment immer so angefixt von so Sachen und guck mir die Sachen viel zu lange an.
Zum Beispiel?
So Nonsens. Ich hab dann letztens angefangen, ich hab mir so eine kleine Serienempfehlung, ne?
Ja.
Als ich krank war, dachte ich, ja, gucke ich mal eine Folge irgendwas anderes mal.
Ja.
Und hab Black Earth Rising.
Du guckst immer, du gräbst immer so Sachen aus. Wir haben so ein anderes Sehverhalten. Das ist der Wahnsinn.
Das ist neu auf, kann man ja sagen, Netflix.
Ja.
Und das ist so eine ernste Serie mit John Goodman über den Ruanda. Also geht
oh,
viel um
oh
den Ruanda-Völkermord.
Oh
ja, das sind
oh
8 Folgen, die gehen jeweils eine Stunde.
Hutu gegen Tutsi. Übrigens, weißt du, kannst du
nicht aufhören zu gucken.
Kannst du jetzt aus dem Stegreif sagen, wer die Bösen waren?
Nein, es sind ja alles
Hutu.
Aber
die Hutu waren die Bösen. Die Hutu haben den Genozid.
Ja, aber die Bösen, es geht eben in der Serie darum zu sagen, guck mal, zur Versöhnung muss man alles aufdecken. Es gab auch an den Hutu-Völkermord, was auch immer. So. Aber das habe ich halt angefangen zu gucken und dann kann ich nicht wieder aufhören. Und das ist ja schon, da hat man auch das Gefühl, man bildet sich ja ein wenig weiter.
Ja.
Im Moment reicht das schon, dass ich bei YouTube mir ein Video angucke und dann gucke ich mir 2,5 Stunden lang den letzten Scheiß an.
Mohikaner, achso.
Unglaublich.
Ja.
Nee, nicht mal Filme,
ja.
sondern
du, ich weiß total,
was
passiert.
Wenn ich mir mal angucke, was meine Playlist ist. Noch schlimmer im Moment sind so Nachrichten, dass ich mir dann so anfange, Nachrichten durchzulesen und dann immer mehr Nachrichten lese, wo ich jemand denke, sag mal, warum weiß ich das denn jetzt?
Ja, das ist super. Das ist aber schön.
Es gibt jetzt zum Beispiel, so, es gibt einen Eifelvulkan und der brodelt noch, habe ich vorhin gelesen.
Das ist ja hochgradig spannend.
Ja, in der Eifel gibt es insgesamt 450 Vulkane.
Wirklich?
Kleine 450? Und große Vulkane. Ja.
Boah, Moritz, ich meine, das ist ja... Okay, was ist mit deinen Kindern los? Das ist auch so krass, das ist auch so ein Elternphänomen. So, wenn die Kinder schreien, so, das gehört einfach jetzt mittlerweile für dich zu der normalen Geräuschkulisse. Ich werde halt unruhig, weil ich mir denke, so, wer sticht deine Kinder gerade ab? Was ist denn da
ja, das
los?
Das Ding ist, meine Frau meinte, die kommt erst morgen wieder. Ich habe jetzt gesagt, die soll sich alleine beschäftigen.
Nee, nehmt einfach mal die Messerschublade und spielt miteinander.
Sie ist müde. Und sie soll jetzt gleich schlafen. Das Problem ist, die ist auch schon müde, die ist um 5:30 aufgestanden, deswegen ist sie jetzt schon müde.
Verstehe.
Meine Frau konnte sie aber noch nicht hinlegen, weil wir hatten hier so einen Versicherungsvertreter. Der kam irgendwann vorbei und er meinte, er wolle uns was vorschlagen.
Ja.
Und meine Frau ist genauso schlecht wie ich darin zu sagen, nee, danke, gehen Sie bitte weg. Und hat dann gesagt, ja, nee, kommen Sie doch wieder hier in 3 Wochen.
Oh nein.
Nur um sie rauszuschieben.
Remind
und dann
me later.
Abzusagen.
Oh nein. Ja, das ist dieses Remind me later Phänomen, wenn du dieses Flashplayer Update nicht machst. Immer wieder kommt es. Jetzt vielleicht? Kann ich jetzt vielleicht nochmal den Flashplayer aktualisieren? Und denkst du so, nein, bis später. Wo kann ich nein sagen? Ah, es geht nur später. Bitte später erinnern.
Ja, der Vorteil ist, jetzt durch sowas, ne, haben wir halt voll viele Versicherungen, die wir immer schon brauchten. Weil das fällt dir nicht auf. Das fällt dir erst auf, wenn er irgendwie sagt, ja, und was ist, haben Sie denn sich darum gekümmert?
Nee, ist klar.
Und dann meine Frau mich anguckt und meint, ja, hast du dich darum gekümmert oder nicht? Und ich dann sage, also da habe ich mir auf jeden Fall schon mal ein Angebot zuschicken lassen und dann habe ich das immer schon wieder vergessen.
Okay, Moritz,
aber es ist halt praktisch, wenn der so kommt und dir dann sagt, ja, aber wir haben das hier, Sie können einfach jetzt hier, nehmen Sie das doch, jetzt nehme ich das alles, ist mir egal jetzt.
Okay, gleich nach der Pause werden wir von Moritz Neumeier erfahren, welche Versicherung man wirklich braucht. Wir sehen uns gleich, wir hören uns gleich wieder beim großen Fokus-Ratgeber. Willkommen zurück zu Talk ohne Gast. Moritz Neumeier ist mir zugeschaltet gerade in einem anderen Universum und er sagt uns jetzt, welche Versicherung man wirklich braucht. Moritz Neumeier, also, Sie als Experte von Stiftung Warentest, was würden Sie sagen?
das ist ja jetzt nicht, ich bin jetzt kein Experte, aber ich habe gerade eben mit dem Experten gesprochen. Der Experte sagt dir, was du eigentlich brauchst, sind nur 3 Versicherungen.
Okay, schieß los.
Du brauchst eine Krankenversicherung.
Das ist relativ wichtig. Das ist echt ein Basic, ja, ist okay.
Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Gut. Check.
Ja.
Dann brauchst du sowas wie eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Ne? Irgendeine Absicherung für, okay, Mitte 40, großer Unfall. Hast du das, Till?
Nee, habe ich nicht. Das ist ja viel zu teuer. Also ich habe mich da mal informiert. Ja, ich glaube, das kostet irgendwie so 200-300 Euro im Monat.
Nee.
Sondern?
Ich weiß nicht, wie teuer ist das denn? Also ich zahle 50 Euro im Monat, glaube ich, oder 52,60 Euro oder sowas.
Ja, so, und wenn du dann unfähig bist, arbeitsunfähig, dann kriegst du 200 Euro Sofortrente im Monat.
1500.
1500 kriegst du. Ja gut, aber dann...
1500 bis du halt 65 bist.
Ja gut, springst du auch nicht weit mit, ne?
aber das Ding ist...
Weißt du, mit deinen 2 Kindern, ja, also, das ist auch nicht viel, 1500 Euro.
Nein, natürlich nicht. Ja, aber mehr als du hast. Also du hast ja gar nichts mehr dann.
Nee, ich hab dann gar nichts
mehr. Aber bei der Versicherung geht's ja darum, pass auf, also wenn ich jetzt in meinem Job nicht mehr arbeiten kann, dann kriege ich dieses Geld und kann aber in einem anderen Job weiterarbeiten.
Aber kannst du das Geld auch...
spezifisch um meinen Job.
Aber kannst du das Geld auch bekommen, wenn du erwiesenermaßen unlustig wirst? Weil du bist ja dann arbeitsunfähig.
Das wäre genial.
Das wäre geil, wenn es so einen Witzeprüfer gibt und sagt, also wir müssen jetzt mal gucken, auf welcher Humorlosigkeitsstufe sie gerade sind. Und dann macht er so einen Humortest mit ihr. Und dann sagt er irgendwann, sie sind zu 80% invalide.
Schwerst komödiantisch behindert.
Ja, genau. Humorbehindert. Sie
sind komödiantisch eingeschränkt auf jeden Fall. Ja. Behindert sagt man ja nicht mehr, ne?
Humorbehindert.
Also ich kann ja alles, außer Witze.
Ja, genau. Du bist ein Humorist mit speziellen Bedürfnissen.
Humoristisch beeinträchtigt.
Ja, humoristisch beeinträchtigt. Ja. Ich bin humoristisch beeinträchtigt. Genial, dürfte ich hier mal auf. Das wäre auch geil, wenn du dann so einen Parkplatz kriegst. Was ist denn mit dem? Ach so, nee, ich glaube, der ist einfach unlustig. Deswegen. Guck da nicht hin. Der hat keinen Humor.
Nee, da sieht man auch am Auto, dass das durchgestrichene L, der darf hier parken. Der versteht sonst keinen Spaß, du.
Ja, ich hätte, glaube ich, nicht gerne so eine Versicherung. Ich habe nicht mal eine Hausratsversicherung und auch keine Haftpflichtversicherung. Ich habe gar keine
Versicherung. Hausratsversicherung.
Ich weiß.
Du hast immer noch keine Haftpflicht, ne? Das ist
ja
wirklich
unmöglich. Ja, ich kümmere mich dabei mal drum. Aber noch war es auch nicht wichtig. Also ich spare ja auch pures Geld die ganze Zeit über.
Ja, aber du sparst ja was, 100 Euro im Jahr?
Ja. Aber schon seit 10 Jahren, das ist ja ein Taui, mal eben.
Stell dir vor, irgendwas geht kaputt, was 1100 Euro kostet.
Was soll das sein?
10 Jahre hast du es eingespart.
Ja, aber was soll das sein? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was soll das denn
weißt
sein?
Weißt du, wie viele tausende Euro ich schon bei der Haftpflicht angemeldet
habe? Wirklich? Was machst du denn immer kaputt, Moritz? Hab dich mal unter Kontrolle.
Es reicht ja, dass dir...
Was ist denn los?
Nee, wobei, mittlerweile ist das Problem ja auch gar nicht nur um mich. Ich habe ja vor allem meine Kinder, da sind ja dafür.
Ja, das ist natürlich die, das sind Terroristen. Geld
mein Sohn schon verbrannt hat.
Ja, das glaube ich. Das habe ich auch. Das habe ich auch mal.
Frankreich Urlaub, das Modesofa damit im Kugelschreiber malträtiert.
Wirklich?
Ja, ganz schnell 6.500 Euro im Minus, ja.
Ach, du Scheiße. Der hat ein Sofa bemalt? Aber in welchen Etablissements bist du denn unterwegs, dass ein Sofa 6.500 Euro kostet? So viel kosten bei mir die ganzen Hotels. Dafür kannst du das ganze Hotel kaufen.
Das war ein Riesenhaus.
Ach so, wow. So Airbnb-mäßig oder was?
Nee, es war so ein riesen Ferienhaus. Wir waren mit meiner Familie, ne? Also mit meinen Eltern und dann mit meiner Schwester und ihrer Familie und der anderen Schwester.
Ja.
Also waren einfach echt viele Leute. Und deswegen gab es da auch viele Sofas.
Ach du Scheiße.
Und mein Sohn hat einfach eins angemalt und dann gemerkt, oh. Krass, ich habe ein Talent für.
Ja.
Und dann ist er zum nächsten Sofa gegangen.
Ich bin Künstler.
Hat sich auch mal ein bisschen ausgetobt. Ja, das war nicht so schön, muss man sagen.
Moritz, erzähl ruhig weiter.
Ich glaube, das ist irgendwas. Der meinte noch, es gibt mal eine dritte wichtige Versicherung, aber da habe ich nicht zugehört. Aber ich schätze mal, das ist Haftpflicht.
Das hätte mich nämlich jetzt interessiert. Ja, wahrscheinlich ist es Haftpflicht. Okay, das aber dann hat er euch ja gar nicht so viel Scheiße erzählt. Ich dachte da.
Nee,
also, Leute, ihr braucht nur 15 Versicherungen. Aber nee, das hat er ja gar nicht gesagt.
Nee, er sagt halt sowas wie Rechtsschutz, ne? Dann habe ich gesagt, ja, haben wir nicht. Ich meine, der ist auch Schwachsinn. Also in ihrem Beruf wahrscheinlich schon, aber privat, das ist ja so eine Luxusversicherung, da brauchen sie auch nicht. Ja. Das Haus. Immer gut, das Haus und die also sollte man versichern, schon. Ja. Aber so Hausrat, ich meine, wir haben doch nichts. Wir haben ja nichts, was man nicht irgendwie schnell und einfach ersetzen könnte.
Also. Nee, also wirklich, also ich lebe auch in wirklich in meine Wohnung ist in so einem Zustand, wenn sie abbrennt, bin ich froh.
Ja, das ist wirklich bei dir auch immer so das Gefühl, man steht im Hotel.
Endlich ein Neuanfang. Endlich lasse ich alles hinter mir.
Ja, ist ja, deine Hoffnung ist auch nur, dass die Wohnung unter dir auch noch ausbrennt.
Ja.
Die Leute ausziehen müssen und du einfach in deinem verkohlten Wohnzimmer trotzdem bleibst, weil du endlich mal deine Ruhe hast.
So ist es. Ja, ja, wirklich. Also ich ja, ja. Also wenn du irgendwann hörst, irgendwas brennt in Kreuzberg, wahrscheinlich war es ich. Weil ich es nicht mehr aushalte. Nee, weil ich einfach neu anfangen will. Moritz, ja. Uns haben wieder Leute geschrieben. Mir natürlich, aber für uns, wie es immer so ist. Mittlerweile sagst du auch offenbar Leuten, dass sie mir schreiben sollen, weil du dich drauf antwortest. Ich mach das immer gerne.
Ja, wenn Leute nach der Solo-Show fragen und so sagen, ja, ich habe auch jemanden getroffen. Den muss ich erwähnen, weil ich ihm versprochen habe, ihn zu erwähnen. Ja. Weil er in Flensburg war in der Show.
Ja.
Der heißt nämlich Till Reinersch.
Nein, wirklich?
Ja, fand ich extrem lustig, dass er kam und meinte, hallo, mein Name ist Till Reinersch.
Vielleicht sollen wir einen Podcast wirklich
zusammen machen. Ja, Reinersch.
Ach geil, das klingt so, aber...
Erzähl, wer hat dir geschrieben?
Ja, mir hat der
Loris... Immer, ja, schreib mal Till.
Pass auf, Loris schreibt, Moin Till, ich war gestern bei Lustig von Moritz Neumeier in Kiel. Im Anschluss habe ich kurz mit ihm gesprochen und ihn gefragt, ob ihr euren Podcast über 2-3 Themen sprechen könnt, die mich und hoffentlich auch andere interessieren. Er versuchte es sich zu merken, aber meinte, ich soll auf jeden Fall dir schreiben, so wie es alle machen. Danke, Moritz. Also hier die kleine Auswahl an Themen, zu denen ich gerne etwas von euch hören würde.
Ja, erstens, ich schreibe mit.
Wie studiert ihr euer Programm ein? Habt ihr bestimmte Techniken? Lernt ihr nur Stichworte oder ganze Sätze und so weiter? Moritz, wie machst du das denn eigentlich? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich sehe schon, das dauert länger hier, oder was?
Ja, ich wollte dich jetzt mal fragen.
Dann sag mal die beiden anderen Fragen und dann besprechen wir die gleich nach der nächsten Pause.
Okay, wie studiert ihr euer Programm ein? Wie schafft ihr es, die Nervosität abzulegen? Und bis zu welcher Größe des Publikums macht ihr nach dem Auftritt noch Fotos? Das beantworten wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
So, also damit herzlich willkommen zurück zu Talk ohne Gast. Mir gegenüber sitzt niemand, aber sonst mir am Telefon zugeschaltet ist der verehrte Till Reiners. Mein Name ist Moritz Neumeier, nicht da ist Tino Bommelino. Wir alle drei sind Comedians und anscheinend gibt es tatsächlich Menschen, die interessiert, wie Comedians arbeiten.
Ja, so ist es. Und die Frage ist, wie studiert ihr euer Programm ein? Wie machst du das denn, Moritz?
Also mein Programm, ehrlich gesagt, ich mach's ja einfach auf der Bühne, ne?
Ja.
Also ich überlege mir dann vorher einmal, was soll ich denn machen? Und dann teste ich das vielleicht 2-3 Mal. Aber dann mache ich ja einfach Premiere und dann spiele ich das einfach. Und jetzt, ich habe es jetzt 10 Mal gespielt und das ist absolut noch nicht rund, muss ich sagen. Also finde ich überhaupt nicht.
Ja.
Und deswegen spiele ich es jetzt immer weiter, bis ich so nachher im März, April denke, jetzt ist fertig. Dann spiele ich es nochmal ein halbes Jahr und dann mache ich das nächste, weil das langweilig wird.
Woran merkst du, dass es nicht rund ist?
Was? Eigene Unzufriedenheit.
Ja.
Zum einen, also dass ich irgendwie von der Bühne gehe und denke, nee, das ist es noch nicht.
Ja.
Das ist es irgendwie noch nicht.
Aber kannst du das noch mehr benennen? Warum bist du da unzufrieden? Mit was bist du da unzufrieden?
Ich weiß, dass es am Anfang, ich habe einen falschen Einstieg, das weiß ich. Ich mag den Einstieg, weil er nicht so lustig ist, sondern eher ernst und eher verstörend, was scheiße ist, weil dann die Stimmung nicht so gut ist und das halt länger dauert, bis die Stimmung wirklich gut ist.
Okay, das heißt, du musst dich entscheiden einfach, Moritz.
Ja, und ich habe jetzt überlegt, vielleicht beim nächsten Mal, jetzt auf der nächsten Tour hier in 2 Wochen, ich glaube, ich stelle es da nochmal um, mache einen lustigeren Anfang und baue das nochmal komplett um zu gucken, ob es daran liegt.
Okay.
Und dann weiß ich aber auch, ich habe jetzt gerade, ich habe meine DVD aufgenommen und die gestern zum ersten Mal gesehen, quasi den Schnitt.
Ja.
Und auch gedacht, ja krass, das Programm ist einfach um einiges lustiger, weil es aber auch um einiges weniger ehrlich ist und um einiges ausgedachter und viel gelogener und viel pointierter.
Ja.
Und das Neue ist viel weniger pointiert und viel mehr wirklich, also ist einfach meiner Meinung nach ernster, weil das mehr Sachen behandelt, die von mir handeln und deswegen ist es weniger Pointengeballer im Grunde genommen.
Ja, verstehe. Ich hatte gestern eine Vorpremiere. Ich kenne das auch, das Gefühl. Nein, es war echt ganz gut. Alle waren zufrieden, glaube ich. Also es war wirklich so, ja, voll cool und so. Viele haben sich bedankt. Also haben auch ein paar gesagt, ja, das und das fand ich nicht so gut. Aber grundsätzlich fanden alles sehr cool. Und es war eine gute Stimmung. Aber ich bin wirklich von der Bühne gegangen und habe gedacht, so, irgendwie, nee. Also ich kenn auch sehr gut das Gefühl. Aber so muss es ja auch sein. Also ich glaube, wenn man zu schnell zufrieden ist, also wenn man bei so einer Vorpremiere schon denkt, nee, das ist jetzt aber der neueste geile Scheiß, dann ist es nicht cool. Also ich würde sagen, da ist halt einfach noch so 20% Verbesserungspotenzial. So.
Ja, und du vergleichst es ja aber auch mit dem Programm, was du jetzt gerade sonst gespielt hast, was ja fertig ist, wo das ja einfach über 1,5 Jahre, über 2,5 Jahre oder wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange du das spielst, Das ist so perfektioniert. 4 Jahre, Jesus.
Ja, ich habe es immer aktualisiert. 4 Jahre, ja,
klar, aber du weißt, es ist einfach perfekt. Du weißt genau, was, wo es sitzt. Alle sind damit zufrieden. Und dann das wegzulegen und Neues zu machen, ist einfach anstrengend.
Wie studierst du das denn ein? Ich habe nämlich, mir ist gestern aufgefallen, ich habe wirklich irgendwann nach einer halben Stunde habe ich gedacht, Moment mal, ich bin gleich durch. Irgendwas habe ich vergessen.
Ja, ja.
Also, weil ich das einfach noch so selten gespielt habe. Es war wirklich so eine der ersten Vorpremieren jetzt. Oder die erste Vorpremiere eigentlich. Es war die erste Vorpremiere.
Und wie lange hast du gespielt dann insgesamt?
70 Minuten. Also ich hatte einen Support Act vorher und der hat so, also Carlos Calante hat so 20 Minuten vorher gemacht und dann habe ich nochmal 70 gemacht. Also ja, es kam, glaube ich, alle auf ihre Kosten. Ja.
Also ich meine, ich habe so eine Stichwortliste, ne? Die schreibe ich mir da auf und dann. Weiß ich nicht, ich vergesse zwischendurch auf jeden Fall Sachen.
Ja, genau. Ich habe auch so ausgedruckte 4 Blätter, alles auf Schriftgröße 30 ausgedruckt und die liegen jetzt noch bei mir vorne. Also ich habe so vier Blätter mit Stichworten. Naja.
Ja, und irgendwann hast du das Gefühl, nee, jetzt kann ich es mir merken und dann lässt es weg. Und irgendwann, ich meine, du spielst das auch so oft, irgendwann ist es dann in deinem Kopf drin.
Wie schafft ihr es, die Nervosität abzulegen, wenn ihr auf die Bühne geht? Vor allem, wenn die Stimmung zu Beginn nicht optimal ist.
Also ja, ich habe
nur ein Wort für Doppelkorn. 5 bis 6 Doppelkorn und dann und bei Bedarf die Dosis dann erhöhen. Das ist einfach alles.
Und dann stelle ich mir ja vor, dass das Publikum nackt ist. Ne?
Ja.
Nee, ich weiß nicht. Ich bin nicht. Also ich glaube, für mich ist ein größeres Problem, wenn ich nicht nervös bin. Immer wenn ich nervös bin, ist es auf jeden Fall um einiges besser, weil das Adrenalin pumpt durch deinen Körper und du bist halt irgendwie besser. Aber was ich, also deswegen die Nervosität, ich glaube, und die Nervosität endet meistens, sobald man die Bühne betritt, ne?
Ja.
Aber es ist dann eine zweigeteilte Frage. Was machst du, wenn du nach den ersten 5, 6 Minuten merkst, okay, läuft ja gar nicht hier? Hatte ich auch gerade in Hannover. 2 Abende am Stück.
Wirklich? Da waren 2 Abende am Stück, war schlechte Stimmung?
Ja, in der ersten Hälfte.
Oh Gott. Was hast du
denn? Also nicht schlecht, aber jetzt nicht so, das ist nicht so wie die Tage davor.
Und wie hast du dann das gemacht? Boah. Was hast du dann gemacht?
Ja, am ersten Abend habe ich versucht, dann irgendwie so enthusiastisch das rumzureißen. Das hat nicht so funktioniert.
Ja.
Und am zweiten habe ich einfach gedacht, und dann war es aber so, nach der Pause war die Stimmung fantastisch.
Ja.
Obwohl ich nichts anderes gemacht habe. Und dann habe ich am zweiten Abend gedacht, ja, wahrscheinlich ist es genauso wie heute, wie gestern.
Ja.
Und es war genauso wie gestern. Ich habe die erste Hälfte einfach gemacht und die zweite war, da war die Stimmung einiges besser. Ich finde, es gibt so Städte und Abende, wo du merkst, ja, irgendwie, sobald die Pause da ist, danach ist es um einiges besser. Keine Ahnung warum.
Ja.
Alkohol auch wahrscheinlich.
Ich glaube auch, es gibt so eine Nervosität, die ist super und dann irgendwann gibt es aber auch so eine Schwelle, die überschritten wird und dann ist es einfach nicht cool. Und sowas hat man manchmal.
Ja, das stimmt.
Ich hatte das gestern zum Beispiel so, da war ich zu nervös, da habe ich manche Worte nicht gut ausgesprochen. Also wirklich, ich merke das wirklich so, dann hinkt sogar meine Aussprache und ich werde dann so schnell ein bisschen fahrig. Ich war gestern noch ein bisschen zu nervös. Also ich hätte sonst auch, mir haben auch Leute gesagt, ey, du kannst ruhig mal ein bisschen Zeit nehmen. Du kannst mal eine Pause machen und dann, ich hätte gerne ein bisschen mehr geklatscht. So, ich war so, wirklich so unter Adrenalin, dass ich alles durchpumpen wollte.
Ja, aber das ist ja das Allerschwerste, das ist ja die längste Übung, die man, also ich finde, am längsten übt man daran, den Mut zu haben, eine Pause zu machen.
Ja,
klar, nach einem Lacher, aber vor allem auch, wenn kein Lacher kommt, einmal kurz durchzuatmen, zu gucken, was kommt als nächstes und dann neu zu starten. Aber diese 3, 4 Sekunden Stille sind so schwer auszuhalten auf der Bühne, ist die Hölle.
Bis zu welcher Größe des Publikums macht ihr nach dem Auftritt noch Fotos bzw. führt Gespräche? Das finde ich ja eine ganz absurde Frage, weil
entweder man macht es oder halt nicht.
Nee, vor allen Dingen, als gäbe es da eine Maximalgröße. Ich würde sagen, es gibt auch eine Mindestgröße. Also wenn du wenn du vor 30 Leuten sagst, danach gibt es noch Fotos und Gespräche, Autogramme, stellt euch einfach in die Reihe. Und alle denken sich so, Digga, hier sind 30 Leute, tu nicht so, als wärst du
ein Star. Ja, aber so rum hatte ich es verstanden. Okay, so wie viele müssen kommen, bis du anfängst mit Fotos?
Ja, so müsste man eigentlich rumfragen. Genau, aber
ja, ich mach's ja gar nicht für mich. Nicht, weil ich denke, ich habe jetzt voll Bock auf, dass jemand ein Foto von mir macht, sondern ich mach das ja, weil ich weiß, einige Leute hätten gerne ein Foto.
Ja.
So, und wenn da 50 Leute sitzen und 2 wollen ein Foto haben, dann weißt du ja aber auch, wenn da 600 sitzen, dass mehr Leute ein Foto machen wollen. Deswegen musst du ja erst recht das machen, wenn du dich dazu entschließt, das zu machen.
Ja, also ich glaube, mittlerweile gehört das so zum Job da mit dazu. Das macht man doch immer.
Ja, ich weiß, Felix Lobrecht macht das ja, das ist ja locker nochmal, solange wie seine Show geht wahrscheinlich.
Ja, das sind eigentlich Fototermine mit angeschlossenem Stand-Up-Programm. Aber ja, eigentlich kommst du nur fürs Foto, Felix Lobrecht. Ja, das stimmt.
Aber ich finde es richtig, das zu machen. Also Leute kommen, also ab einer gewissen Größe brauchst du halt einen Ort, wo klar ist, da kommt er gleich hin und dann stellen wir uns da an und dann machen wir das. Ja. Weil im Moment ist es zwischendurch immer noch so, dass ich dann nach vorne gehe, weil ich weiß, Leute wollen ein Selfie machen oder sowas.
Ja.
Und dann stehe ich da erstmal 1-2 Minuten dumm rum und niemand kommt und dann steht das einfach, sieht das einfach aus, als würde ich da stehen und warten, dass jemand mir sagt, wie toll der Abend war.
Ja.
Das dann bin ich immer erleichtert, wenn jemand kommt und sagt, kann ich ein Selfie machen? Ich denke, oh ja, Gott.
Ja, das ist schön. Achso, wir haben noch gar nicht so richtig über Kranksein geredet, oder? Ich wollte noch ein bisschen erzählen, wie schön das war früher. Ich hatte das
machen
immer,
wir noch.
Ich
machen
das
wir immer nachher so auf jeden Fall noch.
Okay, gut.
Machen wir auf jeden
Jetzt
Fall.
Jetzt ist erstmal wieder Pause, oder was?
Jetzt ist erstmal Pause. Wir okay. hören uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zurück. Talk ohne Gast. Wir wollen auf jeden Fall schon mal wenigstens eine der Kategorien abhandeln, die wir sonst immer abhandeln.
Ja.
Und man sprechen wenigstens über gute Nachrichten, Till.
Ja, du hast immer gute Nachrichten. Erzähl.
Es gibt ein neues Tierlabel jetzt. Vom Start aus, ne?
Was
vom,
ist das denn?
Ein vom Tierlabel. Ja, es ist jetzt sehr was eingeschränkt, denn? Ne? Aber so, dass du für Tierhaltung, dass du sagst irgendwie so, oh, jetzt gibt's einen neuen Aufkleber.
Ach so, ein Gütesiegel meinst du?
Gütesiegel meinst du?
Ah, okay.
Das ist ich dachte, sehr
ich dachte, eine neue Tierart. Wer
ja, eine neue Tierart. Ja.
Weiß ich nicht, so ein Amphibien-Kakadu oder so, weiß ich nicht. Irgendwie sowas.
Nee, Schwatze. Halb Schwein, halb Katze.
Nee, was gibt's für ein Gütesiegel für Tiere?
Das ist so ein neues Gütesiegel vom Staat jetzt. Da kannst du halt, gibt's so drei Stufen.
Ja, für Nutztiere, für tote Tiere.
Ja, für Schweine. Das
sind mir einfach zu wenig Informationen.
Nur für Schweine. Für Schweinefleisch. Okay. Schweinefleisch bei Supermärkten jetzt.
Okay.
Und dann kannst du da auch raufgucken und das, also die unterste Stufe dieser drei Stufen,
ja.
Erfüllt schon Kriterien, die über dem gesetzlichen Standard liegen.
Wie heißt das denn, das Gütesiegel?
Keine Ahnung.
Okay.
Ich habe das nur heute Morgen gehört, ich habe mich nur befasst. Ich habe nur gedacht, ach geil, dass es das gibt.
Ja, bitte nachreichen, wie das Gütesiegel heißt. Übrigens, dann ist mir apropos nachreichen, Moritz, da muss ich nochmal ein bisschen schimpfen, ja. Uns wurde ja gesagt, hey, vielleicht könnt ihr mal Werbung machen für unbekannte Produkte und dann hat jemand geschrieben, ja, was ist denn mit Pornflakes? Also einfach Cornflakes, wo Pornos hinten drauf sind. Ja, das ist geklaut. Das ist tatsächlich aus How I Met Your Mother geklaut, hat uns ein Hörer, Hörerin darauf hingewiesen. Danke für den Hinweis.
Das ist, ja, danke
so geht's Hinweis. Nicht, Freunde. Nicht irgendwie Witze klauen und wir nehmen die dann auf, nichts ahnend, ja, und werden dann
heißt es nachher, der Moritz und der Till, die klauen schon wieder.
Die klauen Witze, ja, so ist es nicht.
Das ist ganz,
richtig.
Ganz schnell. Ja, gibt's ja auch eine Witze-GEMA. So, jetzt müssen wir hier wieder bezahlen.
Ja, jetzt müssen wir wieder Ted Mosby Geld in die Hand geben. Und dann hat uns noch eine Nachricht erreicht, da würde ich gerne mit dir diskutieren, das finde ich einen schönen Anlass. Und zwar, hey Till, Moritz, super, ich habe alle Podcasts gehört, finde ich super. So, und dann, allerdings...
Das hätte ich jetzt nicht vorlesen müssen.
Nee, das war, ja, aber ist doch egal. Allerdings liegt mir etwas sehr am Herzen, Till. Till hat sich einmal abfällig über Bayern geäußert. Nicht der Fußballclub, sondern das Bundesland. Ich weiß auch nicht mehr, wann das war, aber es ist mir im Kopf geblieben. Nachdem ich in Bayern wohne und weiß, wie toll das hier ist, möchte ich gerne wissen, warum du Bayern scheiße findest. Gerade in eurem letzten Podcast habt ihr darüber geredet, dass man nicht shitstormen soll, sondern konstruktiv darüber diskutieren sollte. So, hier bin ich. Ob ich es schaffe, sachlich darüber zu diskutieren, weiß ich nicht, aber wenn du es versuchen möchtest, bin ich da. Bitte mach weiter so, bla bla bla, ihr super, ihr seid besser als, nee, das möchte ich dann doch noch vorlesen. In meinen Augen, ja, das finde ich schon ganz gut. In meinen Augen seid ihr sogar besser als Fest und Flauschig. Die allerbesten Grüße von Bayer, Sabrina. Erstmal schön an alle Leute in Bayern. Das freut uns ja sehr, dass man da übers Internet mittlerweile, was da alles möglich ist, Wahnsinn.
Ja, aber jetzt halten wir mal den Ball flach. So, Sabrina wohnt ja nicht in Bayern. Sabrina wohnt in einem kleinen Fleckchen von Bayern. Und da kennt sie vielleicht einen Radius von 25 Kilometer. Ja. Mach sein, dass es da schön ist.
Ja.
So. Jetzt gibt es aber, Bayern ist groß. Und die Masse an Scheißigkeit, die begegnet, wenn man in dieses Bayern, in dieses Bundesland fährt, ist nicht aufzuwiegen mit kann sein, dass dein Dorf nicht ganz so hässlich ist.
Ja.
Ich bin auch ganz großer Bayern-Feind.
Also ich ja, es gibt einfach dieses Ding, wenn ich in Bayern bin, dann bin ich meistens in München. Und es
das
gibt
okay.
diese eine Seite von München, die ist irgendwie weltoffen und lebensbejahend, die zeigt München aber wirklich zu versteckt. Da würde ich mir gerne mehr von München.
Klar, ich sage ja auch nicht, dass die Menschen in Bayern alle scheiße sind. Ich finde, es gibt tolle Menschen, die in Bayern wohnen, ganz bestimmt. Also ich finde die Häuser hässlich, bin ich ganz ehrlich. Es gibt ja so, klar, es sind nicht alle Häuser, ne? Aber es gibt diese typischen Häuser. Da ist es dieses Fachwerkhaus, aber nicht dieses norddeutsche Fachwerkhaus, sondern dieses Fachwerkhaus mit so hässlich verzierten komischen Sachen dran.
Ja.
Also, und dann dieses Trachtengetrage.
Ja, gut, das mit den Trachten, das geht natürlich gar nicht. Das mit den Trachten geht nicht. Dann gibt es viele Snobs, das gibt es einfach wirklich. Oh, es gibt einfach so klassische München-Snobs. Es gibt natürlich auch klassische Hamburg-Snobs, aber die sind dann sogar noch mal ein bisschen mehr zurückgenommen. Snobs. Ja, ja, genau. Ich fühle mich den
norddeutschen Snobs sind meine Snobs. Das ist das Gefühl, du bist zu Geld gekommen. Ja, aber eigentlich stehst du auch noch hier auf dem Kohlacker.
Und
in deinem Anzug.
Was mich dann noch stört, also es gibt diese schöne Seite von München, und auch wirklich diese weltoffene und genießerische, und irgendwie so, das kann ich schon verstehen, München im Sommer, du bist im Englischen Garten und trinkst da irgendwie ein Bier, das ist wirklich cool, da kann man nichts gegen sagen, aber ich habe auch lange überlegt, woran liegt's, und es sind wirklich dann doch die Menschen, also erstens die Snobs und zweitens dann... dann gibt es einfach Leute, die tragen so die ganze Zeit ihren furchtbaren Dialekt vor sich her und denken, ihnen gehört die Welt. Also in allen anderen Regionen Deutschlands schämen sich Leute für ihren Dialekt so ein bisschen. Und in München habe ich das Gefühl, lernen manchmal Leute, die ziehen dahin, lernen Bayerisch und denken, sie werten sich damit auf. Und ich denke mir so,
du hast so viele Leute, die das Gefühl haben, Bayern ist der Nabel der Welt.
Richtig, sowas, ja.
Bayerisch ist das Beste der Welt. Ja. Alles, was Bayern ist, die sind so extrem stolz darauf, Bayer zu sein.
Ja, genau. Und du denkst dir so, nee, du bist hier, du bist der letzte Almöhi. So, hör auf, mir irgendwas von der Welt zu erzählen. Ja,
das ist das, was nervt. Abstrakt, ist mir absurd, ja.
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch in Berlin hassen. Aber in Berlin ist man dann auch eher stolz, dass man anderes zulässt. Also die coolen Berliner. Also die coolen Berliner sind schon so, ja, das ist Berlin, wa? Da hast du Türken, da hast du, aber auch mal so, auch mal jemand aus dem Osten. Keine Ahnung. Gott, das war wirklich furchtbar. Ich höre sofort wieder auf, auch nur ansatzweise so zu klingen wie ein Berliner. Ich kann es leider gar nicht. Ich würde gerne Berlinerisch können, aber ich kann es einfach nicht. Moritz?
Da war die Verbindung aber kurz weg.
Ja, was ist denn da? Nagt dein Sohn gerade am Kabel oder was?
Nee, aber es ist eine gute Nachricht, dass du wieder da bist und mich wieder hören kannst. Dann können wir wenigstens den Teil mit den guten Nachrichten beenden, bevor du mich für dein achtminütiges Geschwafel über Bayern
Ja, tut mir leid.
Ich mach noch schnell wenigstens die Liste zu Ende. Wir werden nicht groß übersprechen.
Ja.
In Angola wurde die Bestrafung von Homosexualität abgeschafft.
Sehr gut.
Das ist schon mal ganz gut.
Ja.
Kaufland testet jetzt den Verkauf von Obst und Gemüse mit Macken. Also bei Kaufland muss in der nächsten Zeit, muss jetzt nicht mehr jede Gurke gleich groß sein, sondern kann auch mal irgendwie ein Knubbel dran sein, kann mal ein bisschen hässliche Möhrchen sein.
Warum ist das eine gute Nachricht, wenn jetzt so minderwertiges Zeug da verkauft wird?
Und, was habe ich auch, aber das können wir gleich besprechen.
Ja.
Es gibt jetzt in den USA, in einigen Bundesstaaten gibt es jetzt ein Register, wo man so Tierquäler aufnimmt.
Ja. Ja, sehr gut.
Damit die sich nicht gleich danach das nächste Tier holen können. Und mein erster Gedanke war, wirklich, gibt's das erst jetzt? Ist das jahrelang? War klar, nee, er hat so einen Hund zu Tode geprügelt. Aber ist nicht
schlimm. Damit die das in so in Tierhandlungen und
geholt.
So. Ja, klar.
Das ist quasi wie, also im Grunde genommen ist es jetzt für dich schwieriger, dir ein Tier zu holen, als eine Waffe in einigen Bundesstaaten.
Für mich als Tierquäler meinst du?
Für dich als Tierquäler ist schlimm, weil das steht drin. Bei Waffen, da muss auch schon einiges passieren, damit du dir die Waffe überhaupt nicht.
Ja, gut, aber ich sag mal so, das sind gute Nachrichten für Tierliebhaber, aber schlechte für Tierquäler, ne? Da muss man ja auch mal sagen, für wen.
Klar, für wen ist da die gute Seite, ne? Das ist natürlich klar.
Okay,
die gute Seite an uns ist, dass wir gleich auch wieder da sind, nämlich zurück nach dem nächsten Song.
Und dann machen wir mal die Klischeekiste aus, oder?
Ja, machen wir die Klischeekiste auf.
Herzlich willkommen zurück zu Talk ohne Gast. Wir machen jetzt direkt die Klischeekiste auf. Und bitte.
Die Klischeekiste.
Ich würde nämlich gerne mal mit dir, Moritz, Umzüge durchdeklinieren. Was gibt es für Umzugstypen? Ich bin ja in meinem Leben schon wirklich sehr, sehr oft umgezogen. Ich würde sagen, so 15. Ja, das hat sich nämlich bei mir gewandelt. Ich muss sagen, ich war erstmal Typ 1. Typ 1 ist der Umzugsschluri. Und so fängst du eigentlich normalerweise auch an. Niemand zieht gut um das erste Mal. Also nur wenn man wirklich sehr gewissenhaft ist. Also das erste Mal ist es wirklich so, die Leute kommen und du sagst, ach ja, scheiße. Okay, Leute, hat einer von euch eine Kiste? So, weil es steht noch alles gibt's. Da. Es geht ja, noch, es sind noch so zwei Bananenkartons sind gepackt. Ansonsten alles unordentlich, alles wirr.
Im krassesten Fall ist derjenige, öffnet die Tür, völlig verschlafen, ja, völlig verkatert und meint, ja, genau, oh shit, ich hab verpennt.
Ach, ach, war das heute mit dem Umzug?
Ja, genau. Kann jemand einen Kaffee machen?
So richtig.
Ja, ich erlebt.
Ja, ja, das habe ich auch wirklich schon gehabt. Also ich habe schon Umzüge so dermaßen verkackt, dass Leute wirklich genervt gegangen sind. Also wirklich so nach 15 Minuten sich das Chaos angeguckt haben und dann gesagt haben, nee, das machst du mal schön alleine und gegangen sind. Oh. Ja, so Sonnenschluri war ich auf jeden Fall. Ich habe mich auch immer gestritten bei Umzügen. Das ist ja immer so eine Extremsituation, ne? Das ist, du fängst irgendwie einen neuen Lebensabschnitt an, du musst irgendwie alles im Blick haben und so, mich stresst sowas immer wahnsinnig. Und so im Eifer des Gefechts, dann habe ich mich wirklich schon häufiger gestritten. Aber auch so, auch weil man enttäuscht ist. Die ersten Enttäuschungen oder so habe ich wirklich bei Umzügen erlebt, wo die Leute da nicht helfen. Du denkst immer, du hast Freunde.
Das waren deine ersten Enttäuschungen. Was hattest du denn für eine Kindheit?
Ja, ich war irgendwann wahrscheinlich schon mal enttäuscht, aber so das erste Mal,
wo so ganz groß und so ein bisschen so dein Weltbild gerückelt wurde.
Ja, schon. Also wo du dir denkst, so ich dachte, ich hätte Freunde und dann das. Ich stehe hier mit zwei Leuten, ich muss in den fünften Stock. Ihr Arschlöcher, euch rufe ich nie wieder an. So, und da machst du halt den Umzug einfach mal zu zweit. Und dann denkst du nochmal drüber nach, ja, was Freundschaft, was heißt es eigentlich? Was ist eigentlich, ja, Verbindlichkeit? Wie genau, wie sehr muss man das eigentlich planen? Und ich hab,
ja, aber du lernst Freunde kennen und dann gibt es aber auch so den Fall, dass du irgendwann merkst, nee, klar, ich frag dich, ob du mir helfen kannst, weil ich weiß, dass dir das wichtig ist, gefragt zu werden.
Ja.
Ich weiß aber auch, dass du zusagst und dann nicht kommst. So, aber ich frage, ich habe 9 Leute gefragt, weil ich brauche 5.
Ja, genau. Ja, genau. Das macht man dann auch. Es gibt auch die Art von Umzügen, die ich nenne sie mal, ich muss hier ganz schnell raus Umzüge, wenn du gerade so Schluss hast. Ja. Du hast gerade, einer trennt sich vom anderen. Meistens muss ja der ausziehen, der sich trennt und du weißt, hier zählt jede Sekunde. Ich möchte nicht eine Sekunde länger bleiben und du bist so wirklich so, du hast nur so 3 Koffer dabei und denkst so, das andere, das lasse ich alles hier.
Ja, und da gibt es 2 Möglichkeiten, entweder alle kommen und der andere Teil, der verzerbrochenen Beziehung, sitzt noch in der Küche und es ist für alle derbe unangenehm.
Richtig, rauchend in der Küche, manchmal schreit sie Sachen rein, lass das Bild hier, das habe ich dir zum Geburtstag geschenkt, das bleibt hier.
Ja. Oder es ist wirklich so, okay, kommt rein, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, dann kommt sie von der Arbeit, bis dahin müssen wir durch sein.
Genau.
Nimm einfach das, was wichtig aussieht, alles andere lassen wir zurück.
Nehmt Dinge, die wertvoll aussehen.
Ja, das gibt es. Ja. Das
gibt es. Genau. Und dann gibt es auch
die andere Seite.
Dann gibt es auch so Hassumzüge, wo ich denke so, und mit der Kommode, da müsst ihr gar nicht vorsichtig mit sein.
Nee,
rammt da ruhig was rein.
Nee, das mache ich hier alles kaputt. Ist mir egal.
Ja, genau. Die gibt es noch. Dann,
Hatte ich auch einmal. Auch genau die Situation. Trennung.
Ja.
Sie hat sich getrennt, er rief an wegen Umzug, ich bin hingefahren und dann kam raus, das ist nicht sein Umzug, das ist ihr Umzug. Er wollte nur, dass es möglichst schnell geht und sie kümmert sich ja um gar nichts. Also hat er Leute besorgt, die ihren Umzug für sie machen, damit sie möglichst schnell aus der Wohnung ausziehen.
Okay, das ist ja maximal unangenehm.
Das fand ich auch derbe unangenehm.
Aber du hast es dann gemacht?
Natürlich, ich war schon mal da.
Und wie kam sie damit zurecht?
Sie war gar nicht da.
Geil, ihr habt einfach ihre Sachen ausgeräumt.
Ich hatte dann angefangen, mit dir so anzurufen und gefragt, ist das okay für dich? Und sie meinte, ja, ich bin hier in der neuen Wohnung. Wäre cool, wenn das alles irgendwie bis heute Nachmittag da ist.
Wow. Aber ich finde, so einen Umzug für jemand anders machen, finde ich auch ein bisschen komisch. Also da muss schon ein bisschen Eigenengagement da sein.
Aber ich war damals noch nicht besonders gut im Nein sagen. Vor allem, wenn ich hatte schon zugesagt.
Ja.
So, jetzt haben wir schon über die ganzen Negativ. Es gibt ja auch Leute, die einfach so effizient umziehen, dass man das Gefühl hat, okay, das ist ja wirklich, dann machst du das beruflich?
Moritz, ich bin in eine andere Umzugsliga aufgetreten. Ich hatte dann wirklich ein Trauma, ohne Scheiß. Ich hatte dann wirklich, also nachdem mir so viele Leute abgesagt haben bei Umzügen, das wurden immer weniger, auch weil ich ein Dilettant war, das hat sich wohl rumgesprochen. Irgendwann hat mein bester Freund gesagt, naja, ehrlich gesagt, dieser Umzug, wenn du nicht dabei bist, sprechen wir heute noch davon, wie desaströs dieser Umzug war. Also es ist halt wirklich immer so, wenn eine Gesprächspause ist oder uns langweilig ist, machen wir uns über diesen Umzug lustig. Also ich glaube, er hatte wirklich ein schlechtes Gewissen und er hat es mir dann irgendwann mal gesagt. Also wir machen halt schon die ganze Zeit Witze darüber, was du für ein Schluri bist, wegen des Umzugs vor 5 Jahren. Es ist halt immer noch ein Ding in meinem Freundeskreis. So okay, sehr habe ich es verkackt. Krass. Und ich habe es so sehr verkackt, dass irgendwann keiner mehr helfen wollte beim Umzug.
Ja, das ist dann auch nicht gut.
Das ist halt nicht gut. Aber so, und dann habe ich professionellen Umzugsdienst gehabt. Ja, also wirklich so zwei Leute, die man engagiert. Oder drei sogar.
Bezahlt dafür
vor allem. Die, ja. Genau, also das sind ja immer Alkoholiker. Das sind ja immer, also
müssten sie aber auch sein.
Musst du. Also jemanden, der nicht nach drei Flaschen Schnaps trinkt, lasse ich nicht an meine Möbel. Das ist für mich kein Umzugshelfer.
Die müssen Jägermeister ausschwitzen.
Genau, wenn die keinen Jägermeister ausschwitzen, dann ist es meistens Günther Wallraff.
Ja.
Der irgendwie sich da dann mal so reinfuchst.
Ich mache ja so eine Reportage.
Möbeltaxi. Dann habe ich also zweimal so professionell gemacht und dann habe ich gedacht, Till, nein, stell dich deinem Trauma, du machst das jetzt nochmal. In Berlin, Neuanfang, habe ich mir gedacht. Da frage ich nochmal meine Freunde. Und da habe ich es dann wirklich überwunden. Zu 8 sind wir umgezogen. Ein fantastischer Umzug mit der, es gibt ja dann Umzüge, so ab 7, 8 Leute kannst du meistens so eine Kette machen. Du fühlst dich dann immer so wie, wie Oderflut, weißt du, wie in der Oderflut die Soldaten, die die Sandsäcke machen, so von A nach B räumen. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
so eine Kette machen. Ja. Hep, genau. Du hast, und das finde ich auch am schönsten, das verbindet auch am meisten, weil es geht durch alle Hände, geht mal dein gesamter Hausrat.
Ja.
Und auf einmal lernst du auch eine Person anders kennen. Ich helfe ja auch bei, ich helfe auch gerne bei Umzügen, wirklich. Also ich helfe anderen Leuten auch gerne bei Umzügen.
Ja, einfach gerne bei Till, einfach auf die Facebook-Seite, einfach mal fragen, wenn ihr umzieht, sagt Bescheid, Till ist da.
Ich bin auf jeden Fall da. Ja, aber ich stink nach Jägermeister, so viel ist klar. Und das ist dann wirklich ganz fantastisch. Und ich hatte auch bei den Umzügen immer folgenschwerer Fehler. Eigentlich meistens ist es ja einfach nur Chili con Carne essen mit angeschlossener, kleiner Ertüchtigung, Leibesertüchtigung. So sollte ja ein perfekter Umzug sein. So, jetzt hatte ich aber Chili con Carne vergessen. Ich hatte auch den Kasten Bier vergessen. Deswegen kommen natürlich nur die Leute. So, mittlerweile ist es, bei mir ist es ein Event geworden. Ich habe nachher alle zum Pizzaessen eingeladen. Ich habe da richtig also was aufgefahren. Auch. Ja, ja, genau, muss man dann so machen. Ja, ich, also auf mittlerweile, das bin ich jetzt losgeworden. Ich glaube, mittlerweile wird nicht mehr darüber gescherzt, was für ein schlechter Umzieher ich bin.
Ja, es gibt ja aber noch Leute, die gehen noch einen Schritt weiter. Ne? Ja. Die haben ja nicht nur ihre Sachen gepackt, die haben ja ihre Sachen auch schon so in die Wohnung gestellt, dass das, was vorne steht, kommt als erstes rein.
Ja.
Und dann ist es auch nicht nur beschriftet, sondern dann gibt es ja schon einen Plan mit, pass auf, dann wird ja schon in dem Umzugswagen, wird das ja quasi die Wohnung, so wie sie nachher eingerichtet wird, da wirklich schon reingeräumt. Ja. Alles, was in das Zimmer gehört, kommt da in die linke Ecke, alles an dem Zimmer kommt in die rechte Ecke, sodass schon das Auspacken nachher, dass selbst das effizient ist.
Ja, das sind Umzüge. Ziehst du nochmal um, Moritz? Wie war dein letzter Umzug? Bist du da umgezogen mit einem Umzugsunternehmen?
Letztes Mal habe ich nicht nur Familie und Freunde gefragt, sondern weil ich dachte, es war so, wir hatten ja ein Haus und sind jetzt quasi in ein Haus umgezogen. Deswegen war mein Gefühl von, okay, wir haben wahrscheinlich voll viel Krams, das dauert ewig.
Ja.
Und dann habe ich obendrauf noch zwei studentische Hilfskräfte mir besorgt.
Das klingt aber gar nicht gut.
Zwei arabische Berserker. Der eine aus dem Jemen, der andere aus dem Libanon.
Ja.
Alter, das waren Tiere. Die Typen waren so krass.
Ja, geil.
Die haben dann auch angefangen und gesagt, nee, wir sind hier, wir werden ja bezahlt, wir machen nur den schweren Krams. Und dann haben die Klaviere hin und her getragen, alter Schwede.
Wow.
Und das ging, ich hatte eingeplant so 6, 7 Stunden, das waren insgesamt, glaube ich, 4.
Ja, okay, das sowas ist.
Dann hatte ich noch Freunde und Familie, aber die haben halt wirklich nicht mehr viel gemacht, die haben den Kleinkrams getragen. Das waren zwei Berserker. Gute Erfahrung.
Man ist stolz, ne? Man ist danach stolz. Ja. Oder wenn ein Umzug richtig gut gelungen ist, das ist schon so.
Ja. Wenn man im Nachhinein noch jemand sagt, alter Schwede, er war aber gut organisiert. Und man sagt, ja, war ich auch überrascht von, wie gut ich das gemacht habe.
Ja. Moritz, mir wäre jetzt ein bisschen nach Politik.
Ja, wir müssen ja noch, wir haben es ja noch vor uns. Wir müssen ja noch mal einmal, der Salon wird kalt. Wir müssen noch mal das Feuer anschüren.
Der politische Salon.
Schwenker anwärmen. Ich wollte mal, weil viele Leute gefragt haben, und ich das so noch nicht behandelt habe irgendwo, aber viele Menschen haben gefragt, sag mal, diesen Shutdown in den USA.
Ja.
Was ist das da überhaupt?
Was ist das denn überhaupt, Moritz?
Okay, pass auf. So wie in Deutschland auch, muss man in Amerika, es gibt ja ein Etat für das ganze Jahr. Ne? Mhm. Ein Haushalt wird beschlossen.
Ja.
Und man sagt, pass auf, wir haben so und so viel Geld.
Ja.
Um alles zu bezahlen, nehmen wir so und so viel Schulden auf.
Ja.
Und das Geld, das wir haben, das geben wir dafür und dafür und dafür aus.
Ja.
Also ein ganz genauer Haushaltsplan. So als
Schule, Polizei, sagen, Militär,
ich 2000 alles Euro im ja. Monat. Ich glaube, ich gebe 400 Euro aus für Essen und dann plane ich noch so viel aus dafür. Genau. Und dann ja. gibt es den ganzen Etat und der wird verteilt.
Okay.
Ist in Deutschland genauso, ne? Dass in Deutschland eher so ist, dass da wird einfach vorgestellt. Da ist dann jemand, der ist Finanzminister, jetzt gerade ist es Scholz, und der sagt dann, pass auf, das ist mein Plan, und dann heulen alle rum, aber dann machen wir es trotzdem so.
Ja, okay.
Und dann kann man noch nachverhandeln und sagen, aber dann gibt es einfach einen Haushalt.
Ja.
In Amerika ist es so, dass ganz stark vereinfacht, müssen alle damit d'accord gehen. Da muss man irgendwie sagen, okay, pass auf, wir einigen uns hier in unserem... auf den Haushalt
ja.
mit den Demokraten und den Republikanern.
Ah ja, okay.
Und eigentlich gibt es immer mal wieder, gibt es sowieso Streit zwischen den beiden Seiten für über irgendwas und dann gibt es dieses, und dann, wenn wir uns das jetzt nicht, wenn ihr das und das macht, dann werden wir nicht zustimmen für den Haushalt und dann machen wir hier einen Shutdown. Shutdown bedeutet, dass es einfach kein Geld gibt. Da gibt es einfach keinen Regierungsgeldfluss mehr.
Wahnsinn.
Das heißt auch, dass sehr, sehr viele Menschen, die vom Staat angestellt sind, dass die einfach nicht bezahlt werden. Das sind einfach enorm viele Menschen, die dann einfach ihr Geld nicht bekommen.
Ey, dieses System in den USA.
Was am Anfang für eine Woche okay ist, vielleicht auch noch für einen Monat, aber dann irgendwann halt nicht mehr. Meine Überlegung war, stell dir mal vor, das wäre in Deutschland so.
Weil
das Problem mit Shutdown ist, dass es darauf fußt, eigentlich ist das Problem am Shutdown das Problem allgemein der Demokratie.
Ja.
Demokratie funktioniert, weil Leute sagen, okay, ich will das und du willst das. Okay, dann finden wir jetzt irgendwie einen Konsens, der für die meisten Menschen okay ist. Dann gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, aber für die meisten ist das okay.
Ja.
Das ist halt die Mehrheit und dafür sorgen wir, dass die damit zufrieden sind. So. Jetzt ist es in Amerika so, dass du quasi davon ausgehst, okay, die werden sich schon einigen und dann merkst du irgendwann, ja, tun sie nicht und dann hat es furchtbare Folgen. Und in Deutschland ist es eigentlich auch schon so.
Ja.
Dass man jahrelang gedacht hat, ja klar, gibt die CDU, gibt die SPD, dann noch ein paar kleine Parteien und dann streiten die sich, aber am Ende wird immer alles gut, weil irgendwie findet man einen Konsens. Und jetzt gibt es immer größere Gruppen in Deutschland, die nicht mal im Ansatz bereit sind, einen Konsens zu finden. Und die Frage ist, okay, wie schlimm wird das Stück für Stück?
Ja.
Weil es mittlerweile auch nicht mehr darum geht zu sagen, okay, wir streiten uns zwar hier im Parlament, aber am Ende des Tages finden wir eine gute Lösung, sondern es geht eher darum, sich über diesen Streit zu profilieren. Beispielsweise hat die SPD jetzt gesagt, weißt du was wir wollen? Wir wollen mehr Rente für Leute.
Ja.
Klar.
Ja.
Das ist ja jetzt erstmal kein schlechtes Prinzip, dass man sagt, lass mal mehr Rente machen.
Ja.
Und selbst da ist es die Aufgabe von allen anderen Parteien, sei es nun die CDU oder auch die Grünen, zu sagen, ja, was ist das für eine völlig bescheuerte Idee, das am Ende hilft das doch gar nicht, wir wissen doch gar nicht, wie wir das finanzieren wollen. Vielleicht ist das am Ende ein ganz großer Fehler, anstatt dass man sagt, okay, ja, das klingt erstmal gut, lass uns mal zusammen gucken, wie wir da hinkommen können, muss man erstmal dagegen ankacken, weil man weiß, unsere Wähler finden das vielleicht gut, wenn ich der starke Typ oder die starke Frau bin, die erstmal grundlegend gegen die andere Idee gegen ankackt. Und das geht mir mittlerweile tierisch auf den Senkel. Bei jeder politischen Nachricht, die man liest, dass man dann denkt, ja, aber warum, Leute, warum müssen sich immer alle anbrüllen? Warum können wir nicht sagen, okay, die Grundsatzidee ist gut, jetzt lassen wir überlegen, ob wir einen Weg finden, mit dem wir alle einigermaßen zufrieden sind.
Das ist diese Harmoniesucht, die dein Sohn auch hat, Moritz. Das merkt man wieder bei dir.
Ich weiß.
Ja.
Ich weiß.
Du, aber so ein Shutdown in Deutschland, vielleicht wäre es auch gar nicht so schlecht. Das ist doch, ein bisschen wäre es doch auch Urlaub. Also wenn ich das richtig verstehe, ist so, Polizei hat frei, Lehrer haben frei, alle haben frei.
Du musst
frei.
Schon weiter arbeiten. Du musst schon weiter arbeiten, du wirst einfach nicht bezahlt dafür.
Nee, aber du kannst es doch, dann lässt es einfach. Du, dann gehen alle mal nach Hause, haben alle mal frei. Das wäre doch mal geil, einfach so einer Nation einfach mal so 2 Monate frei zu verordnen.
Jetzt 2 Monate ist wahrscheinlich zu lange, aber wenn man irgendwie sagt, was machen wir einfach mal jetzt 2, wir machen jetzt einfach mal, wir machen einfach den März über, machen wir einfach alle mal nicht.
Ein Monat frei.
Schule.
Ja.
So, wenn du krank hast, ja gut, dann ist halt schade.
Ja, mach die Welt auf Pause. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Und dann bist du zu Hause und machst da ein bisschen was. Du guckst einfach viel Netflix. Du kannst auch nicht mehr fahren, weil die Bahn nicht mehr fahren und so. Man bleibt einfach zu Hause, geht viel spazieren, man unterhält sich auf einmal wieder. Ist doch ganz nett. Warum denn nicht?
Wir machen auch das Internet aus dann.
Internet aus, genau. Monat. Internet auch für einen, genau. Mal so einfach nur ein Büchermonat, also der Buchwurm-Monat, wo alle mal wieder schmücken, mal ein bisschen zusammenkommen. Du, das alte Tabu-Spiel wird rausgekramt, Activity, Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht. Auf einmal ist Spielemarathon angesagt. Du hast, und auf einmal denkst du dir, und wenn der Shutdown vorbei ist, denken sich alle, ach schade, ach nö, ach das ist aber doof, dass die Polizei jetzt wieder Geld bekommt.
Ja, nee, finde ich eine gute Idee, die wir nächstes Mal vielleicht ausdiskutieren können. Wenn ihr eine Meinung zu habt, einfach gerne Till auf seiner Facebook-Seite schreiben oder bei Instagram.
Du Moritz, ich habe jetzt gesehen, du hast jetzt schon mehr Follower als ich bei Instagram. Mensch,
hab ich?
Du, sie werden so schnell erwachsen, das ist wirklich Wahnsinn, Moritz. Geil. Jetzt musst du aber alleine klarkommen, ne? Ich helfe dir jetzt nicht mehr. Ich helfe dir jetzt nicht mehr mit Instagram.
Ja. Aber ehrlich gesagt, ohne dich bin ich komplett aufgeschmissen, Till. Ich habe schon wieder vergessen, wie man Leute taggt. Oder wie das heißt.
Wo siehst
man
das du? Mit dem, ja, sehr gut. Sehr gut.
Verlinkt.
Mit Ad, Moritz. Immer Ad eingeben, dann geht's los.
Ja, vielleicht kannst du mir das nochmal erklären.
Ja gut, ab und zu. Aber sonst, ansonsten sind wir jetzt Konkurrenten. Instagram ist zu klein für uns beide, Moritz.
Okay.
Ja?
Mögen die Spiele beginnen.
Wir sprechen uns wieder. Kommt bitte alle zur großen Show. 24.02. in den Grünspan in Hamburg. Talk ohne Gast trifft Herrengedeck beim großen Podcast-Festival. Holt euch Karten.
Schön, dass ihr dabei wart. Schön. Vielen Dank an Tino Bommelino, dass es wenigstens versucht hat. Grüß deine Mutter. Sie klingt sehr nett.
Bis dann. Tschüss.
Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Die Satire-Show mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB. Du willst mehr davon? Dann abonnier diesen Podcast und schreib gern eine Bewertung.